Amen. Danke. Ihr wisst, ich steige ganz gerne mit einer Frage ein. Was war der Schlusssatz letzte Woche in der Predigt oder in dem Text eigentlich? Nicht der Schlusssatz von Karl, sondern in unserem Text, den wir gelesen haben, 2. Mose, sind wir ja unterwegs und der war nämlich so schön. Ja. Sie verneigten sich und beteten Gott an. Oder und beteten an. Und wir haben das gerade gemacht. Das, was die, also, und deswegen war das auch so schön, jetzt mit euch anzubeten. Weil Anbetung ist ein tiefstes Bedürfnis von jedem Mensch. Jeder betet irgendetwas an. Manche beten sich selbst an, manche beten ihr Auto an, manche beten ihr Bankkonto an oder irgendwelchen Krempel oder Buddha oder sonst was. Ja, aber jeder Mensch, wir können nicht nur für uns selber leben. Jeder betet irgendwas, irgendwen betet er an. Und die damals, die haben eine kleine Offenbarung gesehen, von Gott erlebt. Sie haben gehört, Gott hat uns gehört, Gott kommt, Gott will uns retten. Sie haben erlebt, dass Gott Wunder tun kann. Ja, Mose hatte ja diesen Stab, den Stab Gottes, haben wir gelernt. Vorher war das sein Stab, mit dem er lange schon rumgegangen ist. Und dann hat Gott den Mose und den Stab in Besitz genommen. Und ab da war das der Stab Gottes. Und mit dem hat er da Wunder gezeigt und er konnte die Hand in den Gewandbau stecken und herausziehen und die war aussätzig und er steckt sie wieder hinein und holt sie wieder heraus und sie war wieder völlig sauber. Das hat die beeindruckt. Und das war so ein wunderbarer Schluss und jetzt hätte man sich erwartet, was hätte man sich jetzt erwartet? Gott ist gekommen, jetzt geht's los, wir packen unsere Sachen zusammen in aller Ruhe und wir siedeln nach Kanaan, das dann Israel wird. Und fertig. Ja? So ungefähr hätte man sich das wahrscheinlich erwartet. Gott hat gerade bewiesen, dass er das will, dass er der Stärkere ist, dass er uns jetzt endlich gehört hat und ja, dann ist das so eine Reise von 2 Monaten, zwischendurch bekommen wir noch die 10 Gebote und fertig ist. Ja? Aber wir wissen natürlich, wir wissen schon, ganz so einfach war das nicht. Und genau meistens ist das ja auch in unserem Leben nicht ganz so einfach. Ja? Ich versuche heute ein bisschen die Situation damals, den Auszug aus Ägypten, das so auszulegen auf das geistliche Leben. Es gibt die Geburt und dann ist man unterwegs und irgendwann kommt man in das Ziel. Und diese Auslegung ist ja nicht ganz unbekannt. Ja. Und wir befinden uns noch im Geburtsprozess. Also es ist noch sehr am Anfang. Eigentlich ist noch gar niemand unterwegs, nur Aaron und Mose sind schon unterwegs gewesen. Der Aaron ist schon hin und her, Karl hat das letztes Mal aufgezeigt, die waren schon viel unterwegs, die beiden. Alle anderen waren überhaupt noch nicht unterwegs. Die waren noch immer im Land Goschen, hatten ihr Elend und auch ihr Auskommen und ja, es war halt so, wie man so lebt. Unterwegs zum Ziel. Deshalb auch dieser Rückblick. Ja. Aus Kapitel 4, heute haben wir ja Kapitel 5, aber der Rückblick, Kapitel 4, Vers 29, da gingen Mose und Aaron nach Ägypten, also die hatten sich ja am Berg Horeb getroffen, am Sinai, auf der Halbinsel Sinai, da kann man den heute noch, ja, den kann man noch besteigen, auf den kann man immer noch, der ist wunderschön und Sonnenaufgang dort am Berg, das hat was. Und ob die das auch genossen haben, auf jeden Fall haben die genossen, sich wieder zu treffen und auszutauschen über das, was Gott tut. Sie gingen dann nach Ägypten und riefen die Ältesten des Volkes zusammen. Aaron wiederholte vor ihnen die Worte, die Yahweh zu Mose gesagt hatte. Und Mose tat die Wunderzeichen vor dem Volk. Da glaubten die Israeliten und begriffen, dass Yahweh ihr Elend gesehen hatte und zu ihnen gekommen war. Sie verneigten sich und beteten an. Ha, so ein Text, Karl, den hätte ich gern gepredigt. Aber das ist doch mal ein Text. So haben wir es gern. Ja? Das ist alles so geschmeidig, so rund, so schön. So soll es sein. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und sagten: So spricht Jahwe, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Klare Sache, Gott gibt eine Anordnung, der Pharao hört das und seine Reaktion, und jetzt kommt der Bruch. Aber der Pharao erwiderte: Jahwe? Wer soll das sein, dass er mir befehlen könnte oder kann, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne Jahwe nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Da sehen wir, was wir bisher noch nicht so klar gesehen hatten, es gab schon die Ankündigung, Gott wusste das ja schon und er hat schon gesagt, dass es so werden wird. Ja, es gibt den Widersacher. Es gibt den Weltbeherrscher. Der sichtbare Weltbeherrscher im vorderen Orient, in Ägypten und darüber hinaus, war damals der Pharao. Gegen ihn konnte keiner aufstehen. Das haben wir vorher schon in den Texten gesehen. Auch Mose ist ja letztlich geflüchtet, weil er wusste, wenn der Pharao, und er hatte das vor, der hat, hat gehört, dass er jemand umgebracht hat, also wird er den Mose auch umbringen. Der war eben der Weltbeherrscher. Und es gibt auch heute natürlich einen Weltbeherrscher. Der ist nicht mehr alleine der Weltbeherrscher, weil da findet ja ein Kampf statt. Ja, der Widersacher Gottes ist in dieser Welt, der herrscht in dieser Welt immer noch, auch wenn er schon besiegt ist. Das ist ein treffendes Bild. Auch der Pharao war eigentlich schon besiegt. Er wusste das noch nicht. Ja, weil Gott hatte gesagt, ich werde mein Volk Israel rausholen und ich werde dem Pharao meine Macht spüren lassen, weil er das nicht einsehen will. Und hier sehen wir genau seine Haltung. Und viele Herrscher, hoffentlich nicht in unserem Land, haben diese Einstellung. Wer ist Gott? Wer ist Jahwe? Wer ist Jesus? Dass ich ihm gehorchen müsste. Ja? Das ist eine ich denke nicht, dass unsere Herrscher, unsere Regierung irgendwie denken, dass sie gottgleich wären. Sie wissen, dass sie vergänglich sind. Der Pharao dort damals wurde ja als Gott angebetet. Der war ein überhöhter Mensch, auch der ist gestorben. Deshalb gibt es ja die großartigen Gräber. Ja, alle sind gestorben. Aber irgendwie dachten die und haben den so überhöht, dass der sich hinstellt und sagt, er kennt niemanden, dem er gehorchen müsste. Und so war auch bisher sein Leben. Und auch das ist eine Analogie. Viele Menschen in unserer Umgebung denken, ja, sie sind die Mitte der Welt. Wenn sie ein bisschen nachdenken, merken sie, das sind sie nicht. Aber so ist das in uns drin. Das ist der Hochmut des Menschen. Und der wird hier so richtig deutlich bei dem Pharao. Jahwe, wer soll das denn sein? Ja, was denken wir? Ja, mein Freund, du wirst ihn noch kennenlernen, sehr bald. Und dann wirst du sehen, dass er weit über dir steht. Du kannst ihn mit eigenen Augen, mit physischen Augen nicht sehen. Aber ja, die Israeliten antworten ihm und versuchen ihm das nahezubringen. Der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Lass uns 3 Tage reisen, weit in die Wüste ziehen und Jahwe, unserem Gott, Opfer schlachten, damit er nicht mit Pest oder Schwert über uns herfällt. Da ist ein versteckter Hinweis drin, das ist nicht der Streichelgott, das ist kein Phönix oder sonst was, den man so irgendwie da irgendwo hinstellt oder so eine Sphinx oder irgendwas, was die Ägypter hatten, sondern das ist ein mächtiger Gott, den man ernst nehmen kann und muss und der auch strafen kann. Gott hat gesagt, wir sollen ihm opfern. Und wir als Volk Gottes müssen ihm gehorchen. Da ist natürlich auch was so Schönes, Verstecktes drin. Ja, lass mein Volk ziehen, im ersten Vers. Was hat der Pharao gedacht, wem dieses Sklavenvolk gehört? Natürlich ihm. Ägypten waren die Herrscherklasse, der Pharao war der Oberste, der herrschte über Ägypten und die Ägypter haben ein Sklavenvolk, was ihnen dient. Das sind die Israeliten. Und jetzt kommt jemand daher und sagt, dieses Volk, das gehört gar nicht dir, das gehört mir. Und das ist natürlich nicht mit irdischen Augen zu sehen, sondern das ist, da kommt so richtig die geistliche Ebene in die Welt hinein. Und das ist ja auch immer wieder unsere Herausforderung. Wir leben hier in einer Welt und es gibt Hierarchien und wir gehören irgendwie dazu. Wir leben im Staat und im Land Österreich und da gibt es Rechte und Pflichten und da gehören wir hinein. Und dann sind wir, als wenn wir Gotteskinder sind, sind wir gleichzeitig eben seine Kinder. Mitten da drin. Und das gibt immer wieder mal einen Kampf. Ja, und deshalb habe ich so auch einen Titel, der Titel entwickelt sich noch im Lauf der Predigt, ist Der Kampf beginnt. Am Ende des letzten Kapitels sah das noch nicht nach Kampf aus, da sah das aus, als wenn das schon fertig wäre. Wir wussten natürlich, weil wir das zweite Buch Mose etwas kennen, wir wussten, der Kampf beginnt. Und hier sehen wir, der allmächtige Gott sagt, das ist mein Volk, und der Pharao ist überzeugt, das ist mein Volk. Wem gehört das Volk? Und wem muss das Volk letztlich gehorchen? Und diese Spannung baut sich hier auf. Gott sagt, lasst mein Volk ziehen. Pharao sagt, mein Volk zieht nicht. Die bleiben hier. Und es gibt keinen Gott, dem ich gehorchen müsste. Und die Israeliten sagen, ja, aber Gott ist uns begegnet, er hat das gesagt, wir müssen, ja, sonst kann Gott zornig auf uns werden. Und der Ägypterkönig, interessant, hier wechselt ein bisschen, hier wird nicht mehr dieser Titel Pharao, der Gottgleiche oder so, sondern hier der Ägypterkönig. Ja, wechselt ein bisschen, erwiderte, warum wollt ihr das Volk von seiner Arbeit abhalten, Mose und Aaron? Macht euch an die Arbeit. Sein Zugang, der Zugang vom Pharao ist Arbeitssklaven. Der Zugang Gottes ist Freiheit und Feiern. Ja, lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen oder mir ein Opfer bringen oder mir ein Opferfest feiern. Und das findet der Pharao natürlich gar nicht toll. Freiheit, dann sind die Sklaven nicht mehr Sklaven, dann sind die ja weg. Ja, dann fügte er noch hinzu, es gibt schon mehr als genug von diesem Volk und da wollt ihr ihnen auch noch Ruhe von ihren Frondiensten verschaffen. Ja, das Thema kennen wir ja schon, es gibt schon mehr als genug. Er wollte ja eigentlich, völlig dezimiert haben und dass sie sich in dem Ägypterreich auflösen. Aber das ist nicht gelungen. Letztlich ist das ein altes Ding. Wenn Druck von außen auf ein Volk, eine Gemeinschaft, eine Gruppe kommt, dann schweißt das die im Innern zusammen. Und so war das hier auch. Letztlich hat das die Grenzen, das, was der Pharao die ganze Zeit schon unternimmt, hat die Grenzen zwischen Ägyptern und Israeliten nur noch klarer gemacht. Und die Israeliten wussten nachher sehr genau, wer zu ihnen gehört und wer es nicht. Das wussten die wahrscheinlich auch vorher schon, weil die in einem bestimmten Raum nur wohnen durften. Aber wenn man 400 Jahre in einem anderen Volk wohnt, dann mischen sich auch die Grenzen. Es sei denn, es gibt Hass gegeneinander. Dann werden die Grenzen umso klarer. Und Pharao sagt hier, es gibt schon mehr als genug von dem Volk. Ja. Noch am selben Tag gab der Pharao den Antreibern und den Vorarbeitern folgende Anweisung. Die beiden Worte machen schon klar, wer hier das Sagen hat. Pharao gibt den Antreibern für das Volk Israel und den Vorarbeitern im Volk Israel Anweisungen, was jetzt zu tun ist. Wenn jemand aufmuckt, ganz eine irdische Idee, Druck. Ja, wenn jemand sich da rebellieren will, maximalen Druck. Passiert ständig auf dieser Welt. Wenn wir jetzt, Bernhard hat vorhin ein Anliegen von Open Doors genannt aus Nigeria, ich habe gestern noch etwas gehört von Afghanistan, die Taliban arbeiten mit maximalem Druck. Wenn ein Mensch die Bibel liest, kann man ihn dafür schon umbringen. Wenn er Christ wird, müssen die Eltern, wenn sie noch leben, diesen Menschen umbringen. Wenn die Eltern das nicht tun, dann muss es der älteste Bruder aus der Familie tun. Wenn der das auch nicht tut, dann müssen die Nachbarn oder Kollegen müssen den zu Tode bringen. Das ist Scharia, das ist das Gesetz. Und trotzdem kommen in diesem Land Menschen zum Glauben. Manche Menschen, weil sie sagen, das hier mit der Scharia, das kann nicht göttlich sein. Wir brauchen was anderes. Und sie lesen Worte übers Handy aus der Bibel und merken, das sind Worte des Lebens, sie sind so schön. Gestern von jemand gehört, sie wusste nichts von der Bibel. Sie hat nur Worte der Bibel gelesen und hat gemerkt, diese Worte sind so schön. Die haben ihr Herz berührt und so heilsam. Das ist ja völlig andere Welt als das, was ich hier ständig erlebe. Und dann hat sie weitergelesen und weitergesucht und hat gemerkt, oh, die Bibel, wie gefährlich, aber so schön. Es hat mich berührt, als ich das gehört habe. Dass die Schönheit und die Liebe des Wortes Gottes ist da in ihr Herz hineingekommen, auch in Afghanistan. Und hier ist das so ein Stück in Ägypten, in dieser Welt. Ägypten steht für Welt, für die Welt, in der wir leben, da, wo wir herausgerettet werden. Da hinein kommt Gottes Wort und Gottes Handeln, aber es gibt eben den Kampf. Ja. Ab sofort dürft ihr den Leuten kein Häcksel mehr zur Herstellung der Ziegel liefern, sie sollen sich das Stroh selber zusammensuchen. Aber sie müssen genauso viele Ziegel abliefern wie bisher. Ihr dürft ihnen nichts erlassen, denn sie sind faul. Darum schreien sie ja, wir wollen gehen und unserem Gott Opfer schlachten. Die Arbeit muss den Männern Druck machen. Wenn sie dann genug zu schaffen haben, dann kümmern sie sich nicht mehr um leeres Geschwätz. Ja, das leere Geschwätz ist das, was Mose und Aaron ihnen gesagt haben, das Wort Gottes durch Mose und Aaron zu ihnen. Das bezeichnet der Pharao als leeres Geschwätz. Aber er wird noch merken im Laufe der Zeit, dass das eben nicht leeres Geschwätz ist. Aber für ihn, er macht das möglichst abschätzig, damit sie dem nicht glauben. Der will natürlich ein Kampf. Der Kampf ist ein Kampf des Vertrauens. Wem gehorcht man? Wem vertraut man? Das ist der Kampf, der hier stattfindet. Mose und Aaron, die sind erstmal gehorsam. Ja. Die sind gehorsam. Und es wird schlimmer. Auch das kann uns passieren. Manche kennen das. Manchen ist das schon passiert. Man nimmt Gottes Wort ernst, lebt danach und die Auseinandersetzung wird heftiger. Es wird schlimmer, es wird schwieriger, es wird richtig schlimm. Und aber Tausenden, Millionen von Menschen auf dieser Welt geschieht genau das. Sie folgen Jesus nach und es wird schlimmer. Und der Druck wird erhöht. Und die Herrscher dieser Welt sind überzeugt, so wie der Pharao, dass sie sich niemand beugen müssen. Oder dass sie als Einzige das Recht haben und den wahren Gott erkannt haben und damit diesen Druck aufbauen. Faul seid ihr. Ich überspringe jetzt der Zwischenteil, ja. Ihr habt gesehen hier Vers 9. Der Zwischenteil ist praktisch das Gleiche, dass die Antreiber und die Vorarbeiter kommen dann zu den Israeliten und sagen das und der Druck wird aufgebaut und die verteilen sich dann im ganzen Land und suchen Stroh und die Antreiber machen weiter Druck, ja, und die israelitischen Vorarbeiter, die werden geschlagen und die werden angeschrien und die gehen dann zum Pharao. Erstaunlich, dass sie zum Pharao vorgelassen werden. Aber es hat natürlich auch einen Hintergrund, weil wenn man das Volk der Israeliten einen Zwiespalt in das Volk hineinbringt, dann wird das geschwächt. Und die kommen dann und sagen, ja, wir waren vorher schon an der absoluten Belastungsgrenze und jetzt bekommen wir keinen Strom mehr. Das waren größere Ziegel damals, die brennen mussten. Und da war eben Stroh drin, damit das zusammenhält. Und das hat man ja ganz lange noch gemacht. Also ich weiß, in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, da gab es auch noch Teile der Wände oder auch an der Decke, wo man Stroh da hineingeflochten hat und mit Lehm vermischt. Und das hält eigentlich ganz gut. Heute macht man das nicht mehr, mal Drehgipsplatten und so, aber ja, man macht es auch wieder, ja, weil es Top-Klima und naja, lassen wir das raus. Aber damals, die waren schon maximal belastet, dann wurde ihnen noch mehr aufgebürdet. Und der Pharao sagt eben, ja, faul seid ihr, erwidert der Pharao, faul. Ja, eine unverschämte Anschuldigung für ein Volk, was arbeitet bis zum Umfallen. Aber natürlich Psychodruck, ja, deswegen schreit ihr, wir wollen losziehen und Jahwe Opfer schlachten. Macht euch wieder an die Arbeit. Ja, das ist das Einzige, was der Pharao ist, Arbeit, ja, arbeitet. Das ist euer Job. Dafür habe ich euch als Volk. Häcksel bekommt ihr nicht, ja, aber euer Soll an Ziegel müsst ihr erfüllen. Da sahen sich die Vorarbeiter der Israeliten in einer üblen Lage, weil man ihnen sagte, nichts von eurem täglichen Soll an Ziegeln wird euch erlassen. Keine Chance, der gibt nicht nach. Und wenn wir uns da ein bisschen hineindenken, an dieser Stelle ist es noch nicht klar, wer den Kampf gewinnt. Das ist noch offen. Die Israeliten haben 400 Jahre in Ägypten gelebt. Am Anfang war das eine gute Zeit. Da war noch bekannt, wer Josef ist und die direkten Nachfahren und der erste Pharao nach Josef, da war auch noch dankbar, dass alles so gut war. Aber das ist schon lange her. Sehr lange. Keiner hat sich mehr daran erinnert, an diese gute Zeit. Keiner lebte mehr, der die gute Zeit erlebt hat. Und die letzten Jahre, wir wissen mindestens 80, sehr wahrscheinlich mehr als 100 Jahre, waren miserabel schlecht. Das heißt, mindestens mehr als eine ganze Generation hat nur Druck und Unterdrückung erlebt und sie wussten, wenn Pharao etwas anordnet, dann wird das durchgesetzt und wir sind die drunter leiden. Wir haben keine Chance. Das ist ihr tägliches Erleben. Wir haben keine Chance. Und wenn er jetzt sagt, das wird nichts, es wird euch nichts erlassen, dann haben wir ab jetzt noch mehr Elend, als wir vorher schon hatten. Und das sagen sie dann auch. Als sie vom Pharao kamen, trafen sie Mose und Aaron, die auf sie warteten. Hochinteressant. Mose und Aaron verkörpern hier die Beauftragten Gottes, die neuen Führer des Volkes. Bisher hatten die nur in der irdischen Hierarchie, Pharao, Vorarbeiter ja, und dann Vorgesetzte im Volk. Und jetzt kommen quer dazu hinein Gott, Mose und Aaron und die beanspruchen das gleiche Volk. Und die warten auf sie. Aber die erste Konfrontation ist nicht so gut. Jahwe möge euch bestrafen, sagten die zu den beiden. Das hatten sie sich so nicht vorgestellt nach der letzten Anbetungsstunde. Das hätten wir uns anders vorgestellt. Kurzer Ausstieg. Was wäre eine geistlich angemessene Reaktion gewesen in dieser Situation, außer jetzt Mose und Aaron zu beschimpfen? Zum Beispiel eine Gebetsgemeinschaft. Wir gehen zusammen auf die Knie und schreien zu unserem Gott. Der hat doch gesagt, dass er uns gehört hat. Mich erinnert, wir wissen das natürlich, wenn man hier sitzt und ist entspannt, ja, und halbwegs entspannt und der Kampf ist gerade mal nicht so wild am Toben, dann. Aber mich hat das an eine Situation erinnert, die hatten wir in Graz erlebt. Gott hat uns sehr klar gezeigt, was wir tun sollen. Naja, und das ging da um den Gemeindeausbau. Und dann haben wir Erkundungen oder Ideen entfaltet und mal so Schätzungen abgegeben. Was soll das denn kosten? Das muss ja auch alles bezahlt werden. Und dann dachten wir, ja, das können wir angehen. Und dann hatten wir jemanden beauftragt, der hat dann mal echte Zahlen eingeholt. Und oh Schreck, die echten Zahlen waren mehr als doppelt so hoch als die Schätzung. Und das Fazit von diesem Menschen war, nach der Erkundung und nachdem er das eingeholt hat, das Fazit war, das können wir nicht. Und er hatte recht. Und das Fatale war, eine Gruppe von 12, 14 gläubigen Männern und Frauen und wir haben nicht gebetet. Wir haben nachher dafür Buße getan. Wir haben an diesem Abend nicht gebetet, sondern wir sind mit diesem Satz, das können wir nicht, nach Hause gegangen. Das hätte nicht passieren dürfen. Wir hätten, natürlich können wir das nicht, was macht das denn? Ja, wir hatten den Auftrag Gottes verstanden, dann muss man eben ins Gebet gehen. Das wäre eine adäquate Antwort gewesen. Dann muss man... Ja, die geistliche Welt in die irdische Herausforderung hineinnehmen und nicht sagen, ja, das können wir nicht. Das stimmt. Konnten die Israeliten auch nicht. Ja, einfach aus Ägypten wegziehen. Der Pharao war mächtiger, sie waren nicht bewaffnet, die waren bewaffnet bis irgendwohin. Und dann die eigenen Leute zu beschimpfen, die Gott geschickt hat, na, das wird ja noch schlimmer. Jahwe möge euch strafen, sagten sie zu beiden. Ihr habt uns beim Pharao und seinen Leuten verhasst gemacht. Naja, als wenn sie vorher lieb gewesen wären, also die Lieblingskinder. Nein, sie waren Sklaven. Dafür brauchte er sie. Er wollte sie als Arbeitssklaven. Geliebt hat er sie nicht in dem Sinn, nur als Arbeiter. Ihr habt ihnen eine Waffe in die Hand gegeben, damit sie uns umbringen werden. Das war das, ihre Wahrnehmung. Sie waren völlig, komplett im irdischen System verhaftet. Sie hatten keinen Ausblick. Und leider darf ich da nicht weiter predigen. Wir müssen das aushalten bis nächste Woche. Der Kampf beginnt. Aber wir haben auch unsere Herausforderung. Den Kampf des Vertrauens. Den hatten die, wem vertrauen sie? Das, was sie wahrnehmen oder das, was Gott ihnen sagt? Das ist unsere Herausforderung. Welche Verheißungen haben wir für, jetzt mal allgemein, nicht speziell, aber welche Verheißungen haben wir für den Kampf der Jesus-Nachfolger? Und wahrscheinlich fällt euch jetzt was ein. Und das, was euch einfällt, behaltet euch, haltet es euch fest. Wir werden das immer wieder brauchen. Ein paar habe ich natürlich auch mitgebracht. Paulus schreibt in Römer 8, wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Da habe ich gedacht, das ist ein Bild für die Situation der Israeliten damals. Schon Mose sollte nicht leben und überhaupt die ganzen Jungs sollten umgebracht werden. Das ist dann nicht dazu gekommen. Wir merken ja nachher, es leben immer noch Israeliten, obwohl das eine gute Generation später war. Aber sie waren geachtet wie Schlachtschafe. Die wurden nicht als Menschen auf der Ebene wie Ägypter angesehen. Aber, und jetzt kommt genau das, das göttliche Aber kommt in die Situation hinein. Aber in diesem Allem sind wir mehr als Überwinder, nicht in uns, sondern durch den, der uns geliebt hat. Und Paulus hat ja gerade eine ganze, ja, das ist ja in Römer 8, er hat ja davon geschrieben, von Jesus Christus, der uns geliebt hat. Er schreibt dann auch noch weiter. Der uns geliebt hat, den wir gleich im Abendmahl feiern, der uns für uns bezahlt hat, den wir schon angebetet haben, den wir besungen haben, den König, für den Herrn, der schenkt die Überwindung in der Situation. Immer wieder. Sich an ihn zu klammern, an ihn zu wenden, ja, wie er uns da durchbringt. Aber letztlich, es kann sein, Paulus hat physisch, wir überleben das ja alle nicht, dieses Leben hier. Ja, alle werden ja die Erde verlassen. Paulus musste sie gewaltsam verlassen, aber ja, in Jesus Christus hat er überwunden. Eine andere Verheißung: wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Diese Verheißung brauchen wir immer, wenn wir durch Gottes Geist Sündenerkenntnis haben. Wenn wir sehen, wir schaffen das nicht. Wir schaffen den Anspruch, so zu leben, wie Gott es will, nicht. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Ich liebe ihn und halte seine Gebote nicht immer. Aber es gibt Vergebung. Sie reicht für mich aus. Garantiert. Er hat es gesagt. Er reinigt uns von den meisten unserer Ungerechtigkeit. Aller. Deshalb feiern wir Abendmahl, weil wir uns daran erinnern, er hat bezahlt. Noch ein letztes. Wir wissen aber, schreibt der alte Johannes an die Jünger, an seine lieben Kinder, wie er schreibt, an die Kindlein. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat. Und ich hoffe, das erleben wir genauso. Wir haben Verständnis, weil der Sohn Gottes gekommen ist, damit wir den Wahrhaftigen, den Sohn und den Vater erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das dürfen wir erkennen durch Gottes Geist in uns, durch sein Wort. Und wenn jemand sagt, Jesus ist nicht Gott, dann ist er noch nicht dabei. Denn dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das ewige Leben ist nicht eine Sache an sich, sondern das ist er in Person. Der dreieinige Gott. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und das, ja, gilt es dann auch im Alltag festzuhalten, auch in Diskussionen, auch in inneren Kämpfen, was weiß ich. Und es gibt ja mehr Verheißungen, wer mehr Verheißungen will, das Wort Gottes ist voll davon. Soweit für heute. Amen.